Willkommen zu einer neuen Folge des Metal.de Podcasts Metal Minds The Pit Unplugged. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. In der heutigen Ausgabe erwartet euch wie gewohnt ein Deep Dive. Ich möchte aber gleich zu Beginn sagen, das wird kein Feel-Good-Talk heute, denn wir unterhalten uns heute nicht nur über Musik, sondern wir unterhalten uns über diese gesamte Branche. Und die Musikbranche versteht sich gern als progressiv, kreativ und offen und vor allem als meritokratisch. Meritokratie bedeutet, Erfolg basiert auf Talent, Leistung und harter Arbeit, nicht auf Geschlecht, Herkunft und Netzwerken. Aber funktioniert die Musikbranche tatsächlich so? Wenn wir genauer hinschauen, von Ausbildung über Produktion, Labelstrukturen, Booking, Festivalprogrammierung bis hin zu Förderjuries, zeigt sich ein komplexes Bild. Frauen und Flinter sind in den letzten Jahren sichtbarer auf Bühnen geworden, aber noch deutlich unterrepräsentiert. Und auch deutlich unterrepräsentiert in Schlüsselrollen mit Entscheidungsmacht. Heute geht es nicht um Einzelbiografien, nicht um Symbolpolitik, sondern es geht um Strukturen. Wir werden wahrscheinlich über Wertschöpfungsketten sprechen, Machtarchitekturen, Gatekeeping, vielleicht auch über ökonomische Anreizsysteme und darüber, wie nachhaltiger Strukturwandel aussehen könnte. Zu Gast habe ich Annika Jankowski von Music Women Germany. Sie ist Verlegerin, Veranstalterin und Kulturmanagerin. Seit 2005 ist sie in der Musikbranche aktiv, unter anderem als Organisatorin der Music Match Konferenz und des Thanks Jimmy Festivals sowie als langjährige Leiterin der Scheune Akademie in Sachsen. 2012 gründete sie den Verlag Oh My Music Publisher, der heute rund 40 Urheberinnen vertritt und zu den größten Rock-Pop-Verlagen in Sachsen zählt. Zudem ist sie im Vorstand von Music Women Germany. So, Annika, genug der Vorrede. Schön, dass du da bist.
Danke dir, Diana. Ich kann auch gleich, die Bio ist etwas veraltet. Also ich bin nach wie vor als Veranstalterin auch tätig, aber nicht mehr in der Scheune Akademie oder nicht mehr als leitende Funktion in der Scheune Akademie, sondern ich habe meine eigene Agentur, die heißt Oh My Music, und da veranstalte ich mit der Agentur Konzerte, mache Musikmanagement und habe den Musikverlag, und mittlerweile sind wir sogar fast 100 Urhebende, die ich vertreten darf. Ja, es wächst.
Das ist ja eine massive Zahl, also toll. Genau, bevor wir so richtig einsteigen, magst du kurz erzählen, was Music Women Germany macht?
Ja, Music Women Germany ist ein Branchenverband, der sich für mehr Gleichberechtigung in der Musikbranche allgemein einsetzt. Dabei sind wir eine Repräsentanz und ein Sprachrohr von Flinters. Und Flinters ist ein Akronym, eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter, Trans und Non-Binary People. Genau.
Okay. Dann finde ich, bist du eine hervorragende Gesprächspartnerin für dieses Thema heute. Und ich würde gerne tatsächlich auf so einer Systemebene beginnen. Wenn wir die Musikindustrie als soziales System betrachten, mit kulturellen Narrativen, ökonomischen Anreizen und institutionellen Verfahren, welche aus deiner Sicht, welche drei strukturellen Mechanismen reproduzieren Geschlechterungleichheit derzeit am stabilsten?
Das ist natürlich gleich eine komplexe und eine schwierige Frage. Also das, was ich als erstes oder vorneweg sagen möchte, ist, wir leben nach wie vor in einer Gesellschaft, die von patriarchalen Machtstrukturen, also männlich geprägten oder der Mann als das Standard, Strukturen geprägt ist. So, und das ist unsere Gesamtgesellschaft. Und die Musik spiegelt das an der Stelle zunächst erstmal wieder. Das geht von Rollenbildern, was sind männliche und weibliche Rollen. Das sehen wir sehr oft. Ne? Die klassisch die Lehrerin, die Kindererzieherin, die Krankenschwester, der Arzt, der Pilot und so weiter und so fort. Und das sehen wir auch ganz deutlich bei den Instrumenten. Es bedeutet nicht, dass weniger Flinter oder Frauen im Kindesalter Mädchen zu Instrumenten greifen. Ne? Ganz im Gegenteil. Ist das jetzt im Musikschulkontext genauso verbreitet wie jetzt die Jungs. Bei der Instrumentierung unterscheidet sich das allerdings schon, dass eben hier wieder so diese Frauenbilder, die Flinters übernehmen dann eher die Gesangsstimme oder Instrumente, die weiblich zugeschrieben werden, wie eine Harfe oder Keys. Also Keyboard, Klavier, Piano und die Jungs dann eher das Brachiale, der E-Bass, die E-Gitarre, das Schlagzeug. Also das sind alles Reproduktionen von Stereotypen. Ich habe mich damit auch schon öfter mit Schlagzeuglehrern unterhalten, die dann zum Beispiel meinen, wir haben eigentlich gleich viele, also geschlechterverteilte SchülerInnen, also 50% Mädchen, 50% Jungs, die bei mir Schlagzeugunterricht haben, bis die so 13, 14, 15 sind. Mit Beginn der Pubertät brechen die Mädchen weg, interessieren sich für andere Sachen und die Jungs machen im Zweifelsfall weiter. Also das spielt für uns eine Rolle, die so gesamtgesellschaftliche Bilder reproduziert und dann aber auch auf der Bühne vorkommt. So dass es einfach viel zu wenig Flinters auf der Bühne gibt und dann weniger Kinder, junge Menschen, die sich mit dieser Rolle der Bassistin, der Schlagzeugerin, der E-Gitarristin identifizieren können und deshalb das gar nicht so sich für sich annehmen, dieses Instrument. Das ist ein Thema, was ich sehe. Das andere ist eine riesengroße Lücke, was immer noch angeht von gesellschaftlicher Akzeptanz und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weil selbst die Flinters, die wir haben, die den Beruf ausüben, und das ist jetzt fast egal, ob auf der Bühne oder hinter der Bühne, als Tontechnikerin oder Veranstalterin und in diesen Gewerken und Berufen, ist es natürlich oder wird Care-Tätigkeit, Erziehungsarbeit oft noch der Mutter zugeschrieben und nicht beiden Eltern. Und das führt natürlich auch wieder zu so einem Ungleichgewicht, wo dann auch familiärer Druck aufkommt. Jetzt hast du das Kind, jetzt kannst du doch nicht mehr auf Tour gehen. Jetzt hast du das Kind, jetzt kannst du doch nicht mehr nachts arbeiten. Und am Wochenende, du musst dich doch um Kind und Familie kümmern. Das ist sowohl, also wirklich so internalisierte, geprägte Wertung, die von der Familie kommen, zum Teil dann auch selbst reproduziert werden. Aber auch, wenn jetzt, wie zum Beispiel bei Wir sind Helden war das, glaube ich. Judith Holofernes, also die waren mit Kindern auf Tour und nur Judith wurde gefragt, sag mal, wie ist denn das mit Kind zu touren? Wobei der Papa am Schlagzeug ja auch mit war, aber er wurde nie danach gefragt, wie das eigentlich ist mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also diese Zuschreibung ist da ganz stark und ein anderes riesiges Problem strukturell, was ich sehe, was zum Beispiel auch in der Politik wahrgenommen werden kann und in Social Medias mit anderen Flinters im öffentlichen Bereich, ist dieser krasse, krasse Sexismus, der nach wie vor bei uns herrscht. Also, dass eine Flinter auf der Bühne, die singt, sich präsentiert, gewertet wird. Und dieses Bild kann nie perfekt sein. Entweder zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu dies, zu das, zu laut, zu leise. Und das sieht man eben, deswegen nehme ich auch gerne hier dieses Beispiel der Politikberichterstattung, dass die neuseeländische Premierministerin hatte sich mit einer anderen Staatsministerin getroffen und wurden dann halt bei den Journalisten gefragt, ob sie sich jetzt abgesprochen hätten, dass sie beide blaue Kleider tragen. Und dann hat sie auch gesagt, wenn jetzt hier zwei Männer auf dem Podium gesessen hätten, hätten sie sie auch nach ihren Anzügen gefragt. Also diese ständige Wertung der Optik und des Verhaltens von Flinters, die in der Öffentlichkeit stehen. Und das meist, zu allermeist negativ. Und das belastet sehr, sehr viele MusikerInnen, mit denen ich arbeite.
Mhm. Okay, das sind ja schon, ne? Also wenn du das so erzählst, sind das ja Strukturen beziehungsweise Bilder, die einfach sich über viele Jahre geprägt haben. Das ist schwer sozusagen darüber zu sprechen, weil wir ja irgendwo einen kulturellen oder auch einen gesellschaftlichen Wandel brauchen, um das aufzubrechen, oder?
Definitiv, das ist es. Also das ist jetzt nicht nur eine Stellschraube oder eine Leiche, wo man sagen kann, wenn man jetzt bei Instagram eine Kommentarfunktion programmiert, die so und so und so ist, dann sind all unsere Probleme gelöst. Das meinte ich auch mit dieser internalisierten Wertung. Also es ist jetzt nicht nur Wertung, jetzt um das Beispiel von Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Mutterschaft hier nochmal aufzurufen, das ist ja jetzt nicht nur eine Wertung, die von dem Publikum ausgeht, sondern auch eine, die aus dem eigenen Familienkreis, aus dem eigenen Freundeskreis kommt und eben, wie gerade auch schon gesagt, internalisiert ist. Also ich mich selbst in meiner Mutterrolle hinterfrage, wenn ich die Kinder alleine beim Vater lasse für eine Woche, um auf Tour zu gehen. Genau, also das sind, da müssen wir an vielen Ebenen rein, viele Sachen beleuchten und diese, ich sag mal jetzt, Unstimmigkeiten, diese Ambivalenz, die wir da haben, ans Licht bringen, um darüber einen Diskurs zu führen. Weil es ist ja total okay, Mutter zu werden und dann zu sagen, ich möchte nicht mehr auf dem Bühne stehen. Aber es sollte nicht die Wertung der anderen sollte nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein.
Ja, ja, absolut. Also da gab es auch letztes Jahr eine Band, oh Gott, der Name der Band fällt mir jetzt nicht mehr ein, eine US-amerikanische Band, drei Herren sind das. Und die haben letztes Jahr zum Beispiel gesagt, sie werden sich aus der Live-Musik zurückziehen, einfach weil sie alle Kinder haben mittlerweile und an dem Leben ihrer Kinder teilhaben wollen. Finde ich gut, dass das so gesagt wird.
Ich finde das auch super. Ich finde es richtig super, aber ich merke auch gleich, ich glaube, wenn man sich dazu die Kommentarspalten anguckt, da sieht man wahrscheinlich himmelhoch jauchzen, das ist aber toll und die Väter und die kümmern sich um ihre Rolle und super. Und wenn Adele sagt, ich schaffe das hier gerade nicht, weil ich die Tour und weil ich mein Kind alleine großziehe, ja, dann kann man noch den Shitstorm aber nur warten. Und da merkt man diese ganz krass gesellschaftlich verinnerlichte Misogynie an so eine Art von Frauenhass. Und das ist dieser, das ist eigentlich der Punkt der patriarchalen Strukturen, die eben sagt, Geschlechter sind nicht gleichberechtigt, sondern es gibt quasi das männliche Prinzip und die männliche ist überlagert alle anderen. Und alles andere ist weniger wert. Das sieht man am Gender Pay Gap. Ist weniger stark, weniger repräsentiert. Das sieht man in jedem politischen Forum, in allen Bands, auf allen Festivals. Das ist dieses männliche Prinzip und das kann nur überleben mit in einer gewissen Prise von Misogynie.
Mhm. Wir haben das jetzt schon so ein Stück weit, ne? Also viele Debatten konzentrieren sich ja auf die Sichtbarkeit, also darauf, wie viele Frauen auf Bühnen stehen. Lass uns das mal, also wir haben das schon so ein bisschen, oder du hast das schon sehr gut so ein Stück weit aufgedröselt, warum das zu kurz greift, aber lass uns jetzt mal richtig auf die Musikbranche schauen, warum eben diese Repräsentationsdebatte viel zu kurz greift, also warum es eben nicht nur darum geht, dass da eben eine Frau mit auf der Bühne steht.
Naja, es geht halt dann im weitesten Sinne auch ja wieder in eine Flinte auf der Bühne wird, ich sag mal, das ganze Programm oder das ganze System nicht ändern. Sondern man muss natürlich, wie so oft, gucken bei Wertschöpfungskette, wohin fließt das Geld? Und es gibt ein ganz schönes Beispiel von dem Verein Music as Women, der jetzt Welle machen e.V. heißt. Und die Vereinsmitglieder, die sitzen auch in Sachsen und in Thüringen, haben sich das Line-Up von Rock am Ring angeschaut und das ausgezählt nach der Flinterquote. Und sind auf eine Prozentzahl von 5,4% gekommen. Und auch durchschnittlich mehr oder weniger 5-6% in den letzten 10 Jahren. Da hat sich also auch nichts geändert, muss man sagen. Und da gab es die Headline, bei Rock am Ring hat jetzt das Bier mehr Prozente als die Frauenquote. Und das war natürlich sehr schmissig, aber das ist auch sehr bitter. Und wenn aber Rock am Ring selber zählt, dann ist es so, dass bei Rock am Ring kommen dann plötzlich Zahlen von 20%, 25% raus. Und da ist einfach, wie zählt man? Ne? Eisenhower hat ja gesagt, Ike, ich traue keiner Studie, die ich nicht selbst gefälscht habe. Rock am Ring zählt dann den Gender-Anteil aufgrund von, wenn also eine Person, eine Flinter-Person in der Band ist, wird die komplette Band als Flinter-Person gezählt. So, und dann kriegt man natürlich schon andere Zahlen raus, als das, was jetzt Welle machen an der Stelle recherchiert hat. Das ist ein so ein Punkt. Und das andere ist, dann sieht man eben so Flinter-Bands, wo halt Yandile mit 15-köpfiger Band auf der Bühne steht. Riesentyp, liebe seine Musik und will auch da wirklich niemanden bashen. Aber in der Band selber sind dann halt 3 Background-Sängerinnen. Das ist deren Rolle. Und hier geht es halt wieder, wer ist eigentlich Bandleader? Wer nimmt das Geld mit nach Hause? Und wer bekommt dann Same und weitere Auftritte. Und da sieht man Flinters nach wie vor sehr zu kurz kommen, oft, weil sie entweder gar nicht gebucht werden oder wenn sie gebucht werden, auch zu so undankbaren 13-Uhr-Slots oder sowas. Das muss man sich halt auch anschauen. Wer ist denn Headliner? Und die letzte Flinter-Headliner, das ist jetzt allerdings Stand, ich weiß jetzt gerade nicht die letzten zwei Jahre, war ich glaube 2017, Wir sind Helden, mit Judith Hüller Family. Und die konnten aber nicht. Und dann stand auf dem Plakat, nee, Quatsch, doch, Wir sind Helden war Headliner mit beim Rock am Ring. Und es lag aber nur daran, dass Limp Bizkit abgesagt hat. Und dann stand auf dem Plakat, auf dem Bewerbungsplakat, hat Judith Holofernes auch geteilt, das Insta, Headliner, Wir sind Helden, Klammer auf, weil Limp Bizkit abgesagt hat. Das ist die letzte Headliner-Show gewesen. Und auf dieser Ebene bewegen wir uns nach wie vor.
Genau, und da ist dann wieder sozusagen auch dieses, die Zuschreibung, also ne, sozusagen, wenn wir jetzt nach Leistung und Qualität gucken, ne, wird ja damit mit so einer Klammer die Qualität und die Leistung, was Wir sind Helden gemacht haben, total minimiert.
Ja, das ist wieder dieses Abwertende, was damit da im Unterton halt wird. Ne? Mhm. Oder auch, was wir oft sehen, so Frauenmusik. Das ist jetzt Frauenmusik. Frauenmusik ist doch kein Genre. Was soll das sein?
Wenn wir das jetzt so sehen, was meinst du denn, wo müsste konkret angesetzt werden, um eine nachhaltige Strukturveränderung, gerade zum Beispiel in, wenn wir jetzt auf Line-Ups gucken, wenn wir wirklich auf Musikerinnen schauen, auf Flinters, was müsste passieren, um eine nachhaltige Strukturveränderung zu erwirken?
Ich denke, auch hier müssen wieder verschiedene Räder ineinander greifen. Also es gab eine Keychain-Studie, die müsste aus dem Jahr 22 gewesen sein, wo die FestivalkäuferInnen gefragt haben, wie wichtig ist ihnen zum Beispiel Diversität im Line-Up, wie wichtig ist ihnen Gender Balance. Und da haben schon 33% der U25-Leute gesagt, ich kaufe kein Festival-Ticket mehr für ein All-White, All-Male-Line-Up. Und das ist jetzt quasi, glaube ich, noch nicht in den klassischen Rock-Festivals, wie wir sie auch zum Teil genannt haben, angekommen, diese Zielgruppe, weil das auch wirklich zum Teil noch Gäste sind, die selber bedeutend älter sind und eben auch nicht so reflektiert. Aber die Generation, die da kommt, achtet darauf und fordert sich das in einem gewissen Maße auch ein. Das ist die eine Ebene, die kommen wird und der ich sehr positiv entgegenstehe. Die andere Ebene ist aber auch, dass wir natürlich schauen müssen, also es gibt jetzt auch immer wieder aktivistische Gruppen, Welle machen ist eine davon, Music Women Germany eine andere und natürlich ganz viele Einzelpersonen, Sophie Hunger gehört mit dazu, Aline Cohen, die feministisch tätig sind und die auch so Missstände dann auch mit einem Fingerzeig oder Caroline Kebekus, auch ganz genial, die mit dem Fingerzeig auf diese Missstände aufmerksam machen. Und dann muss man als veranstaltende Person mittlerweile damit rechnen, dass wenn man ein nicht diverses, extrem homogenes Line-Up fährt, dass es auch zu einer Art Shitstorm kommen kann, dass es einfach da eine Empörung ist, was ich schön finde, weil das zeigt, dass gesamtgesellschaftlich wir da mittlerweile schon einen anderen Wertekanon verhandelt haben für uns und darauf Wert legen. Das ist so ein bisschen meine rosarote Brille in der feministischen Arbeit, die ich mache, wobei ich natürlich genauso in der Weltpolitik mit Trump und Musk und wie sie alle heißen, sehe, was für einen krassen Backlash wir gerade ausgesetzt sind. Also ich fokussiere mich da jetzt gerade auf das Positive, aber auch zu diesem gibt es immer wieder Gegenströmungen und Rückschritte. Das muss man auch sagen. Und trotzdem gibt es eine Bubble, eine gesellschaftliche, einen gesellschaftlichen Wertekanon, der sich darum entwickelt hat. Und der wird öffentlich gemacht. Das nächste ist, dass natürlich vor allen Dingen auch EntscheidungsträgerInnen, also es geht jetzt nicht nur, dass man sagt, Mensch, du bist jetzt eine Flinter, du hast jetzt hier eine Rockband, na dann bemühe dich doch mal ein bisschen mehr, dass du auch Auftritte bekommst. Sondern es geht ja auch darum, dass die EntscheidungsträgerInnen, also in dem Fall vor allen Dingen Bookende bei den Festivals, darauf achten. Und dann reicht es eben auch nicht, das, was ich gesagt habe, dieses Misogyne ist ja überall. Wenn du halt dann als einzige Frau in einem Backstage, es gibt vielleicht gar keinen eigenen also keine eigene Umkleidekabine, alles schon erlebt und du bist in einem Backstage und da sind 40 Männer, alles Männer und du bist die Einzige und ziehst dort dein Bühnenoutfit an. Wie fühlt sich das an? Wer schützt dich in dem Fall vor Übergriffen? Oder also in solchen Kontexten, wo Flinters noch die absolute Minderheit sind, kommt es halt nach wie vor zu übergrifflichen Verhalten, zu Wertung, Anfassen und so weiter und so fort und machtmissbräuchlichen Verhalten, weil die Flinter in dem Raum, in dem sie dann gebucht wurde, abhängig ist von der bookenden Person, von den Veranstaltenden, von den Stage-ManagerInnen, von den TontechnikerInnen, wie der Sound gemacht wird und so weiter und so fort. Es bestehen da viele Machtverhältnisse, viele Abhängigkeiten. Und wenn in dieser Struktur des Veranstaltens selber, um das mal als Beispiel zu nehmen, das kann man genauso kopieren auf Verlagsarbeit, auf Labelarbeit, auf Promotion. Wenn aber in diesem Umfeld überhaupt keine Awareness da ist und auch kein Wille, in sicheren Raum zu schaffen, in wertschätzenden, awaren Raum zu schaffen für eine Flinter-Person, die eventuell in dem Kontext in der Minderheit ist oder nur eine von vielen, dann haben wir kaum Chance, dass nach der Flinter noch eine zweite und eine dritte nachkommt. Oder dass die Flinter es in 5 Jahren immer noch diesen Job ausübt. Das heißt, wir müssen die Arbeitsstrukturen, die vor Ort herrschen, anschauen und verbessern. Dass auch TontechnikerInnen, LichttechnikerInnen vor Ort sind, Securities, die Flinter sind und so weiter und so fort. Also es braucht auch gar nicht super viel. Es braucht eigentlich nur eine Brille. Und dann eine bessere Ausgeglichenheit und dass man eben dafür sorgt, dass sich Leute in Ruhe umziehen können und vielleicht abschließbare Garderoben haben. Sowas sind bereits Schutzräume bei Festivals, die oft aktuell noch nicht gegeben sind. Und dann, last but not least, trotzdem Flinters, die sich dann trauen, die diese Räume einnehmen. Und es ist aktuell noch ein Trauen, aufgrund der Arbeitsstrukturen, die sind, wie sie sind. Ist nicht immer so, aber es gibt sie noch und es kommt immer mal wieder. Und die auch, denen es so wichtig ist, ihre Stimme zu erheben und ihre Musik zu machen, dass sie auch mit den aktuellen Situationen, die wir in Social Media haben und mit dieser ständigen Wertung ihrer Person trotzdem Musik machen und damit umgehen, Finanzen, also Geld in die Hand nehmen, um ihren Traum da an der Stelle zu verwirklichen.
Wir haben wieder ganz viele spannende Schlagwörter mit genannt. Was sozusagen bei mir gerade so in meinem Kopf rumwabert ist, dass ja sozusagen, wenn ich ein Talent habe, ich das Talent ja eigentlich auch nur entwickeln kann, wenn ich die Chance habe, mein Talent einzusetzen, das weiterzuentwickeln, wenn ich da Menschen am Wegrand habe, die mich unterstützen. Und wenn wir jetzt eben auf die Musikbranche gucken, die eben so männlich konnotiert ist und wie du das sehr schön auch beschreibst, einfach nicht frauenfreundlich ist, würde ich sagen. Also dem noch hinzugefügt, Frauen müssen sich immer stärker beweisen oder Flinter, wir können ruhig Flinter sagen, müssen sich immer stärker beweisen. Wie schaffen wir das, dass wir den Personen den Raum geben, ihr Potenzial zu entfalten?
Ja, dort sehe ich ein Riesenpotenzial in, was wir in feministischen Kreisen Allies nennen, also Alliierte oder Allianzen. Und das sind Männer, die Platz machen, die Klappe halten, auch mal die Klappe halten, ihren Bühnenplatz teilen, dass sind Männer, die darauf achten, dass wenn sie unterwegs sind, sie selber nicht in einer rein männlichen Crew unterwegs sind, sondern auch mal ausprobieren, wie es ist, mit einer Tourmanagerin unterwegs zu sein, mit einer Tontechnikerin, die, wenn sie SessionmusikerInnen neu besetzen, in einer Flinter den Platz am Schlagzeug und an der Bassgitarre zu sichern und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist immer der andere Weg, der schon gemacht wird, ist, dass es einfach quasi Allianzen untereinander gibt, feministische Netzwerke, die sich gegenseitig unterstützen, die miteinander arbeiten und darauf achten. Aber schön und einfach ist es immer, wenn die Tür einfach geöffnet wird, weil wir mit realen Männern zusammenarbeiten können. Und dann will ich auch nochmal jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive drauf gucken. Es geht hier wirklich in keinster Weise also Männer als Individuen oder um einen Männerhass oder so. Das wird ja dann auch oft, kommt einem dann entgegen oder sowas, wenn man sagt, hey, wir brauchen mehr Rechte für. Aber wenn wir in dem gleichen Tempo weitermachen wie bisher mit unseren feministischen Bestrebungen, sind wir in 127 Jahren gleichberechtigt. 127 Jahre. Das ist im Jahr 2026, wo scheinbar alles schon so unfassbar woke ist und man schon gar nichts mehr sagen darf. Es ist einfach in der Lebensrealität von Flinters, egal ob Care-Tätigkeit, also Erziehungsarbeit, das Kümmern der Eltern, Haushalt, die Mehrfachbelastung von Arbeit und Haushalt und Care-Tätigkeit, finanzielles Einkommen, bis eben, was ich gesagt habe, die Meinung, der Sexismus und die Meinung der Öffentlichkeit immer wieder, wenn du dich so anziehst, wenn du auf der Bühne bist oder beim Karneval ersetze durch irgendwas, wenn du dich so anziehst, dann bist du ja selber dran schuld. Der arme Mann kann sich ja nicht im Griff haben. Und das finde ich wirklich ermüdend, traurig, dass dieses Märchen vom unmündigen Mann, der komplett seinen Reizen ausgesetzt ist und irgendwie alles darf und alles kann qua Natura und qua Gesetz, das finde ich traurig, dass wir das uns immer noch gegenseitig erzählen.
Ja, also das geht mir tatsächlich genauso. Ich finde es auch sehr traurig, wenn wir, wir haben jetzt ja auch viel sozusagen über dieses Gesellschaftliche gesprochen, wenn wir uns so MusikerInnen Karrieren anschauen, entstehen ja häufig an den Übergängen Brüchen. Also so in der Literatur wird häufig so ein kritischer Moment in dem Schritt vom DIY-Kontext in professionelle Strukturen beschrieben. Was denkst du, wenn man das sozusagen im DIY-Kontext sozusagen so weit gewachsen ist, dass man diesen Schritt in die Professionalität gehen kann? Warum ist dieser Übergang so sensibel und was könnte man da strukturell dagegen tun?
Naja, der Druck wird nochmal größer, der auf einer Person lastet, in dem Moment, wo es von DIY in die, professionelle oder andere Strukturen geht. Es kommt immer häufiger zu so Grenzüberschreitungen im Sinne von Pausen, Regeneration, wird weniger anerkannt und geduldet. Das führt viele, das geht beiden Geschlechtern so, oder nicht beiden, allen Geschlechtern so. Das führt oft in der Musikbranche zu Burnout, weil einfach 24/7 und sich wirklich in der Leidenschaft und für die Musik ausbrennend. Das habe ich auch leider schon oft erleben müssen. Und da ist es auch gleich wieder, ob wir über eine öffentliche Person, also eine Künstlerperson sprechen oder über Personen, die in Agenturen, die Booking, Label, Management arbeiten, also diese ständige Verfügbarkeit, nachts Arbeitszeiten, wenig Schlaf, Konsum spielt eine Rolle, also so körperlicher Raubbau. Und ich denke aber, es ist wirklich eher dieser noch mehr Druck vielleicht auch Gigs und Jobs zuzusagen, die man im DIY vielleicht nicht gemacht hätte, indem man sich immer wieder in Situationen begibt, die ich sie erst schon beschrieben habe in einem Festival-Kontext, die psychisch sehr belastend sind. Und dann halt auch oft geht man vom DIY in die professionellen Strukturen und die professionellen Strukturen sind halt auch oft rein männlich geprägt. Und erzähl jemanden, der eben in diesem toxischen Arbeitsumfeld von 24/7 arbeitet, dass du eben ab 18 Uhr nicht mehr erreichbar bist, weil du deine Kinder ins Bett bringen willst. Das ist gar nicht... Das ist in vielen, auf vielen Ebenen noch gar nicht angekommen oder erkannt. Und das meine ich mit Grenzen setzen und Grenzüberschreitungen an der Stelle.
Genau, also was du beschreibst, ist ja, dass eben das Arbeitsmodell einfach, ne, also hohe Mobilität, permanente Verfügbarkeit, projektbasierte Beschäftigung vermutlich auch, ne? und was schlecht kompatibel ist oder wenig kompatibel mit Care-Verantwortung und mentaler Gesundheit. Und trotzdem ist ja in den letzten Jahren, wurde daran gearbeitet, könnte man sagen. Aus deiner Sicht oder von deinem Hintergrund aus gesehen, welche Anpassungen im Touring oder in Projektfinanzierung oder Förderlogiken gibt es denn oder wären notwendig, um eben dieses, ich nenne es jetzt einfach Arbeitsmodell, nicht nur angenehmer für Flinter zu machen, sondern in dem Fall wäre es ja dann auch angenehmer für alle, glaube ich, oder?
Ja, definitiv wäre es angenehmer für alle. Das war es mein schon so bei, also da gibt es auch wieder, was ich im Fördermodell revolutionär fand in den letzten Jahren, war, dass die Aline Kohlen durchgefightet hat, dass es bei der Initiative Musik, bei der Tourförderung möglich ist, Kosten für Kinderbetreuung, die man mit auf Tour nimmt, weil Aline auch selber mit ihrem Partner und Vater der Kinder selbst auf der Bühne steht und in dem Zeitraum müssen Kleinkinder nun mal betreut werden. Und neben quasi Tourmanagement gab es dann eine Person, die mitgenommen werden konnte für die Kinderbetreuung innerhalb dieser Zeiten, innerhalb Soundcheck-Zeiten und so weiter und so fort. Und das konnte man dann als Kosten in der Förderung mit absetzen. Das finde ich einen super genialen Schritt. Und ich kenne das auch, also ich finde da die Schweden, ich habe auch schwedische Bands veranstaltet, die sind da zum Teil auch weiter. Also da weiß ich zum Beispiel, dass die Väter auch sich ihre Care-Tätigkeit einfordern und die Kinder mitnehmen und das geplant wird. Und das, also das muss jetzt nicht nur ein Fortschritt sein für Mütter, sondern für Eltern im Allgemeinen. Und etwas anderes, was man bei den Großen immer mal wieder sieht, also Taylor und Beyoncé zum Beispiel, ist so eine Art von Slow-Touring-Modell, dass also zwischen den Auftritten immer auch 1 bis 2 Off-Days sind und man nicht mehr 14 Tage am Stück mit sehr wenig Schlaf unterwegs ist. Da muss man aber auch sagen, die Branche hat sich da, was den Marktdruck angeht, extrem verhärtet. Das können sich natürlich eine Taylor Swift und eine Beyoncé leisten. Kleinere Bands dann schon eher weniger, aber ich sehe es dennoch immer häufiger, auch im Touring-Alltag, dass ganz bewusst mehr Off-Tage eingeplant werden, sodass es genügend Zeit zur Regeneration für Stimme und Körper und Geist gibt.
Man könnte es ja auch alles als großes Netzwerk bezeichnen. Also ne, wir brauchen, müssen irgendwie in diesem Netzwerk Teil sein. Wir brauchen bestimmte Gatekeeper, sei es ein Booker oder sonst wer. Und in dem Zusammenhang sprechen wir häufig auch von Cost of Participation. Das bedeutet sozusagen nicht nur finanzielle Kosten, sondern emotionale, psychische, soziale Kosten der Beteiligung. Und die ist ja ungleich verteilt, wie wir das gerade festgestellt haben. Und trotzdem, wir hatten das, du hast es vorhin so schön gesagt, da wird halt dann Flinterbands zum Beispiel gesagt, na jetzt kümmere dich mal, dass du mehr Auftritte bekommst, dass du mehr sichtbar wirst, ne? Und ja. Was können wir denn ganz konkret tun, um unsere Sichtbarkeit zu erhöhen? Wie schaffen wir Räume, in denen die Namen von Flinter-Personen gesagt werden, ohne dass sie anwesend sind, dass da Menschen sind, die sozusagen den Vertrauensvorschuss geben und sagen, ja, diese Flinter-Person macht dir einen super guten Sound.
Ich glaube, also wir haben mit Music Women Germany eine Datenbank entwickelt. Da sind mittlerweile fast 2000 Datenbankeinträge. Auf die Datenbank haben alle Menschen Zugriff, egal aus welchem Land, egal aus welchem Geschlecht. Und Flinters können sich selber in diese Datenbank eintragen. Und wir haben die aber auch erstellt für Externe, weil wir eben wirklich dem Argument so müde waren, wir hätten ja eine Frau gebucht, aber haben gar keine gefunden, die qualifiziert ist. Da gibt es so ganz wenige davon. Und wir fanden das schon immer mühsam und viel zu kurz gedacht. Und das passiert, du hattest das ganz am Anfang in deinen Eingangsworten gesagt, diese Netzwerke. Wenn wir nach all den Jahren, Jahrzehnten, nämlich jetzt mal gucken, Musikbranche, das gibt natürlich schon ewig, auch so Orchester, und seit wann können eigentlich Flinters in Orchestern mitspielen? Und Rockmusik sowieso, und was ist da die Rolle der Flinters in der Rockmusik, Hashtag Groupies, Hashtag Baby Groupies aus den 60ern und 70ern. Und wie hat sich das dann alles entwickelt? Hip-Hop, also wir können wirklich in jedes einzelne Genre reingucken und sehen dort auch misogyne Strukturen, die da mitschwingen und die da dahinter sind. Und wenn Musik halt immer schon sowas ist, mit du triffst dich mit deinen Kumpels im Proberaum und dein bester Freund, der zwar wirklich unmusikalisch ist, fährt aber und macht dann den Merch, ist es ja oft so eine Story, die man hört, gerade eben noch aus den 90ern, dass man sich so gefunden hat. Ne? Man hat halt zusammen gejammt, hat zusammen abgehangen und dann Beats gebaut und dann ging es irgendwie los. Und wenn halt schon an der Stelle keine Flinters sind, die da eine Rolle spielen, werden die halt außen vor gelassen. Das heißt, wenn du dann später in einer Position, in einer Machtposition bist, in der du programmgestaltend bist oder selber auf der Bühne stehst und noch Leute mitnehmen könntest, bleibst du oft in deinen eigenen Gruppen und Kreisen mit den Leuten, den du kennst, weil der Tom noch den Thomas hat und der hat früher mal in der Band mitgespielt und dann holst du den Thomas dir halt rein und wüsstest jetzt gar nicht, dass du eben auch eine Claudia finden könntest für den Job, die genauso, mindestens genauso gut qualifiziert ist und für das gleiche Geld mitkommt. Und da muss man einfach einen Schritt weitergehen. Nicht nur den ersten Impuls, den man hat, wer könnte denn den Job machen und dann wieder an die gleichen Leute, mit denen man schon seit 10, 15, 20 Jahren zusammenarbeitet, den Job geben, sondern fragen, wie sieht das eigentlich aus? Gibt's noch wirklich im Kreis auf einen, gibt's Flinters? Kennst du Flinters? Ansonsten fragt ChatGPT, nutzen alle irgendwie jeden Tag, gibt es noch jemanden für den Job? Oder halt zum Beispiel unsere Datenbank, da kannst du dann suchen nach ProduzentInnen, ToningenieurInnen, nach Städten, nach Bundesländern, auch nach Qualifikationen, weil dort sich auch Leute eintragen können und sagen können, hey, ich bin Promoterin, ich mache das aber erst seit einem Jahr. Genauso bis hin zu, hey, ich bin Tontechnikerin mit 30 Jahre Berufserfahrung. Und darüber kann man natürlich das eigene Netzwerk erweitern. Man muss aber bei sich selbst anfangen, in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, das zu reflektieren.
Ja, es ist schön, was du da beschreibst. Also mir fällt es sozusagen auch immer wieder auf, eben dass Männer ganz selbstverständlich zu ihrem Stammtisch gehen.
Ja, genau. Oder eben auch so klassisch, ich sag mal im Berufsmodell, das betrifft jetzt die Musik, aber auch andere, so 17-Uhr-Termine, 16-17-Uhr-Termine. Wer setzt die da rein? Wer muss nicht die Kinder vom Kindergarten abholen, von der Schule zum Fußball bringen und kochen, damit man 18:30 als Familie zusammensitzen kann?
Ja.
Und wem reicht das dann, 18 Uhr einen Rechner zuzuklappen?
Ja, genau, also es sind halt so ganz große gesellschaftliche Fragen, auch kulturelle Fragen. Ne? Also wie wollen wir leben, sage ich immer.
Und es ist auch für mich eine Frage von Männlichkeit und von einer neuen Definition von der Männerrolle. Auch wie wollen, so wie das Beispiel, was du gebracht hast, wo die drei Männer sich entschieden haben, sie wollen Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie wollen als Väter auch präsent sein. Und das muss man halt auch wirklich diesen Feminismus an der Stelle auch als Gewinn ansehen. Wegzukommen von toxischer Männlichkeit, von Anforderungen an Männern, die als Alleinverdiener die Familie durchkriegen müssen oder eine bestimmte Stärke darstellen oder natürlich genauso gesellschaftlichen Druck ausgesetzt sind und immer bis 18 Uhr arbeiten oder selten ihre Kinder sehen oder ja, ne, also die vielleicht auch Interesse hätten, Care-Tätigkeit zu übernehmen, nicht nur für ihre Kinder, sondern vielleicht auch für ihre Eltern. Und sich vorstellen könnten, im Job ein Stück kürzer zu treten und dafür noch Pflegetätigkeit für die eigenen Eltern zu übernehmen oder für Geschwister, die das Bedarf haben und so weiter und so fort. Ich sehe da auch ein riesiges Potenzial für die Weiterentwicklung von Menschen, wenn wir es schaffen, uns von diesen tradierten Rollenbildern loszueisen und stattdessen Systeme zu finden in einem Familiensystem. Das kann ja auch sein, da sind Freunde mit eingebaut oder wir haben Patchwork-Familien, wo Care-Tätigkeit anders aufgeteilt wird, wo man sich aber frei bewegen kann und nicht diese tradierten alten Rollenbilder, die gar nicht mehr zu unserer Arbeits- und Lebensrealität passen, mit denen man die irgendwie noch ja, versucht da auszufüllen.
Ja, genau. Und am Ende, also es fiel mir jetzt gerade ein, weil ich das halt auch schön finde, wenn dieser Shift stattfinden würde und auch wenn sozusagen, wenn wir klar sagen könnten, das übersteigt meine Grenze oder bis hierhin und nicht weiter und das aber dann keine negativen Folgen für uns hätte. Na, also sozusagen diese Spielregeln, dass sich die Spielregeln ändern, sagen wir es so.
Ja, ich denke, dieses keine negative Folgen, das ist das Bittere daran, aber das ist das, was jetzt gerade die Veränderung auch kostet. Also, dass es einen Backlash geben wird, dass es diesen ganzen Hass in den sozialen Medien gibt und dass man eben auch im Familien- und Bekanntenkreis auf Menschen trifft, die die eigene Entscheidung zum Thema ich toure und lasse meine Kinder bei meinem Mann zu Hause oder bei meiner Partnerin zu Hause, die das nicht, die diese Entscheidung negativ werten. Aber da, also man wird es an der Stelle nicht allen recht machen können. Ich glaube aber, wenn die Entscheidungen reflektiert aus sich selbst heraus und eben mit dem eigenen System und dem eigenen Kreis, aus dem man heraus agiert. Das kann arbeitsmäßig sein, familiär sein, freundeskreismäßig. Wenn das stimmig ist, dann kommen wir schon einen ganzen Schritt voran. Aber im Backlash oder negative Wertung wären die jetzt am Anfang von diesem Prozess, von diesem 127 Jahre währenden Prozess auf jeden Fall noch haben.
Ich bin gespannt, wie das tatsächlich so weitergeht. Ich würde gerne noch auf eingehen. Du hattest das vorhin so gesagt, oder wir hatten das schon zweimal jetzt als Thema und man könne das so, oder ich habe hier stehen, wie kann verhindert werden, dass Gleichstellung zur PR-Strategie wird. Und das sozusagen auch mit dem Hintergrund, was du eben vorhin hattest, ne, das mit dem verkauf dich oder ne, stell dich so und so dar, dann hast du Erfolg. Und mit dem anderen eben auch sozusagen zum Beispiel eben das Female Fronted oder eben Frauenmusik, ne? Sowas, das mit sozusagen damit in den Fokus genommen.
Ja, also das finde ich tatsächlich, wenn ich das höre, die erste Assoziation für so Pinkwashing habe ich aus so Unternehmensmusik-Business-Struktur. In dem Fall, wo man sieht, ach so, weil wir haben ja mit der Genderquote überhaupt gar kein Problem. Guck mal, wir haben jetzt alle neuen Praktikantinnen, die wir neu haben, sind alles Flinter. Und hier alle in der Promo sind Flinter. Also, dass man, wenn man nur von außen eine Quote von einem Unternehmen anguckt, sieht, das ist ja mit 30, 35, 40, 50% gar nicht so schlecht. Wenn man dann aber in die Strukturen reinguckt, sieht man, es gibt nicht eine Senior Management Position oder eine von 14 oder 15. Da ist immer so das Stichwort der gläsernen Decke. Und dort sehe ich ganz viel Pinkwashing. Also wir nennen das Pinkwashing, wo scheinbar nach außen feministisch sich ein Unternehmen damit schmückt oder so Regenbogenflaggen. Und wenn man dann aber reingeht ins Unternehmen, merkt man schon, wie veraltet die oder ja, dass es gar kein Wert ist, der in der Unternehmung eigentlich auch auf Vorstands-Chefinnen-Ebene getragen wird. Und dort sehe ich halt, also wenn man diesem Pinkwashing entgegenwirken möchte als Unternehmung, dann ist es dringend nötig, dass sich die geschäftsführende Ebene mit den Mechanismen, mit patriarchalen Strukturen, mit Machtmechanismen auseinandersetzt. Und je nachdem, welche Diversitätskriterien, wir sprechen jetzt gerade nur von Flinter, für mich wird Feminismus immer intersektional gedacht, das heißt Rassismus, Ethnie spielt eine Rolle, welche Religionsangehörigkeit hat man, welche Sexualität verfolgen Personen. Das spielt für mich dann quasi immer eine Rolle, die der Feminismus mitdenken sollte. Und da fängt es an, dass sich die EntscheidungsträgerInnen an der eigenen Nasenspitze fassen, Workshops machen, Bücher lesen, Podcasts hören und sich weiterbilden zu den Themen, zu den Strukturen, die dahinter stehen, damit sie die Strukturen anpassen können, damit zum Beispiel Vertrauensstellen eingerichtet werden können und so weiter und so fort, dass Anschuldigungen für zum Beispiel sexuelle Grenzüberschreitungen am Arbeitsplatz ernst genommen werden. Genau, und das sind Strukturen, die können nur zum Teil aus den Angestellten oder aus den Mitarbeitenden, aus dem Team heraus angebracht werden. Das ist für mich Chefinnen-Sache. Und dann kann man auch echten Wandel in der Unternehmung voranbringen.
Dankeschön.
Und was du angesprochen hast, genau, Diana, vielleicht nochmal so dieses, also was ich auch schon wirklich ganz, ganz schwierig finde, ist diese, also das, was ich gerade schon gesagt habe, ne, diese Misogynie und die Wertung der Weiblichkeit der Frau in dem Fall auf der Bühne, wo du auch sagst, ne, man kann das natürlich Hypersexualisierung, ich höre jetzt Iggy Mel oder ich weiß nicht, im Hip-Hop hat man es natürlich auch total oft. Nicki Minaj, die einfach mit der Hypersexualisierung und ihrer Weiblichkeit spielen und provozieren. Da wäre ich aber zum Beispiel, kann ich dann von so Pinkwashing sprechen würde. Es ist ein zweischneidiges Schwert, auf jeden Fall. Und ich denke, Hypersexualisierung funktioniert immer noch besser, auch wenn es viel Gegenwind gibt, als ich sag mal so komplett bedeckt durchs Leben zu laufen als Frontperson in unseren sozialen Medien. Es ist immer noch ein Schlüsselreiz. Aber inwieweit das eben genutzt wird und eingesetzt wird und was davon feministisch genug ist oder nicht, das finde ich eine ganz schwierige Diskussion.
Ja, absolut. Also da stimme ich dir zu. Also ich betrachte das auch immer sehr kritisch. Also gerade auch, es gibt eine britische Band, der Name ist tatsächlich weg. Die Sängerin kommt immer im Bikini auf die Bühne. Ich tue mich damit echt schwer tatsächlich. Also ich verstehe das, dass das sozusagen ihre Art ist, auch damit umzugehen. Aber die Diskussion darüber ist für mich fast nicht führbar.
Ja, also ne, fängt Sellout an und wo hört feministische körperliche Selbstbestimmung auf? Und das sind einfach Ebenen, die ineinander gehen. Also die Wahrheit ist, es funktioniert. Sex sells, auch nach 1000 Jahren, auch nach 2000 und 3000 Jahren der Menschheitsgeschichte. Ich denke, das gibt es schon einfach seitdem, schon immer. Und das funktioniert halt nach wie vor. Und deswegen kann aber trotzdem eine Person sein, die nackt, also Jennifer Rostock ist auch so eine Person, die da ganz krass mit ihrer Weiblichkeit, die auch mal so oben ohne, die das einfach so, die sagt, ich würde total gerne auch einfach mal nackt auf die Bühne gehen. Einfach nur so ein Befreiungsschlag, also ein letzter Schritt, von dem du, das kannst du mir nicht wegnehmen. Du darfst mich trotzdem nicht anfassen. Das ist das, was ich dir gebe und du kannst dich daran irgendwie aufregen und reflektieren, aber.
Es gibt ja auch männliche Bands, die durchaus mal nackt auf der Bühne sind. Also warum nicht auch andere?
Ja, oder mit Socken bekleidet, ne? Mhm. Ist trotzdem dann gleiche Situation. Mensch stellt sich nackt auf die Bühne, ist ein komplett anderer Diskurs.
Genau. Okay, wir kommen so zum Ende und lass uns nochmal so einen kleinen Rückblick und Ausblick wagen. Also es ist ja schon ein sehr schwieriges Thema und ich finde das auch tatsächlich belastend. Also so richtig positiv gestimmt bin ich nicht, muss ich gestehen. Aber welche Entwicklungen der letzten Jahre stimmen dich optimistisch?
Also optimistisch stimmen mich schon die Netzwerke, die sich in den letzten Jahren gegründet haben, in denen ich Teil sein darf und die in dieser Branche regional auf Bundesebene, auf europäischer Ebene wirken. Dass wir eigene Netzwerke haben, in denen Flinters florieren können, in dem es ein Sisterhood gibt, in dem wir uns gegenseitig unterstützen, auch in schwierigen Zeiten. Das finde ich extrem schön. Ich finde es extrem schön, dass wir neue Sprache entwickeln, die sich immer weiter entwickelt, dass wir Akronyme finden, die wir immer wieder anpassen, dass wir in meiner Welt ganz klar haben, dass wir nicht mehr von einer Binarität der Geschlechter reden, dass man Geschlechterrollen durchaus aufbrechen darf, Rollenverständnis aufbrechen darf und dass dieses Aufbrechen und Hinterfragen in großes Potenzial und eine große Freiheit birgt, sich weiterzuentwickeln als Mensch, ein großes Potenzial birgt, eigene Wege zu gehen, die für sich selbst stimmig sind und die gesund sind und dass man so intergenerational Traumata von früher auch damit irgendwie ablegen kann, wenn man sagt, ich muss nicht sein, ich muss nicht den gleichen Habitus haben wie mein Opa, wie meine Oma, sondern ich kann das jetzt anders machen. Und dadurch finde ich unsere Gesellschaft, wenn wir das weiter vorantreiben können, dass das Individuum sich ausleben kann, ohne quasi anderen zu schaden, bin ich heilen wir als Gesellschaft und sind stärker und bunter und friedlicher und entspannter als gesamte Gesellschaft. Und für die Musikbranche gilt das für mich ganz klar. Es wird spannender. Es ist dann einfach nicht so langweilig, weil das reproduziert wird, was seit Jahrzehnten reproduziert wird und ich die gleichen Lines, die gleichen Licks, die gleichen Akkorde höre. Genauso gespielt in den gleichen Amp wie vorher, sondern weil ich unterschiedliche Einflüsse habe, andere Interpretationen und einfach ein anderes Herangehen daran. Und das finde ich toll. Einfach riesiges Potenzial steckt in diesem Prozess.
Mhm. Und wenn wir jetzt 10 Jahre vorausdenken würden, woran würden wir erkennen, dass sich die Musikindustrie strukturell verändert hat? Also du darfst jetzt so ein Zukunftsbild malen.
Ja, das würden wir in allen Facetten und Ebenen der Musikbranche sehen. Also das würden wir genau in dem Moment sehen, wenn wir in den Club hineingehen, wer an Kasse, wer an der Security steht, Sicherheitspersonal. Das würde ich sehen, wer im Club drin ist. Ist es eine reine weiße Masse, die da jetzt jemanden frönt oder schaffen wir es uns gesellschaftlich da zu durchmengen? Natürlich würden dann auch Kinderbetreuungsangebote für Konzerte oder Konzerte stattfinden, die zwar Hard Rock oder Metal machen, aber dann eben trotzdem schon mal 16 Uhr sind, damit man auch den Eltern die Möglichkeit gibt, einmal im Monat mit zu einem Konzert zu gehen. Und man hätte dann Kinderbetreuung vor Ort. Wir würden sehen, dass die Kommunikation zwischen Crew, Tontechnik und Bands wertschätzend ist, dass nicht abwertend gesprochen wird, dass Grenzen respektiert werden, dass sich alle im Club so anziehen und aussehen können, wie sie wollen und trotzdem nicht Angst haben müssen vor übergriffigem Verhalten, einfach ungefragt angefasst zu werden oder anderes abwertendes Gespräche über das Outfit oder, sondern dass die eigene Meinung auch die eigene Meinung sein und bleiben darf und unausgesprochen an der Stelle bleibt und sich alle Menschen in den Häusern wohlfühlen können und alle Leute, die Bock haben, diese Musik voranzubringen, das in ihren Möglichkeiten ausleben können.
Ja, das ist ein schönes Bild und ich hoffe, dass das sozusagen, dass wir in 10 Jahren wesentlich weiter sind und nicht erst in 127 Jahren. Liebe Annika, wir sind heute wirklich tief eingestiegen. Danke, dass du mein Gast heute warst. Es ist wichtig zu verstehen, natürlich geht es um Leistung und Qualität, aber damit Leistung und Qualität sich entfalten können, braucht es faire Rahmenbedingungen und es braucht strukturelle Fairness. Mein Gast war Annika Jankowski von Music Women Germany und von Oh My Music. Und mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch diesen Pit geführt und ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.